Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Dieser Podcast wird unterstützt von Dr. Oetker. Heinz Strunk, der Mann, der als Mitglied des legendären Studio Braun oder der einzigartigen Band Fraktus zu den lustigsten Menschen des Landes gehört. Stellen Sie sich das Innere seines Kopfes wie einen botanischen Garten vor, in dem alles durcheinander wächst und mit der Machete der Vernunft nicht wirklich viel auszurichten ist. Wer sich aber auf Strunks besondere Ideen und seinen oft stillen Humor einlässt, der wird belohnt. Mit Klassikern wie Fleisch ist mein Gemüse oder Der goldene Handschuh, aber auch mit kleineren Kolumnen oder seit neuestem dem eigenen Podcast. Bevor er sich also nur noch um seinen eigenen Kram kümmert, habe ich Heinz gebeten, in meinem Studio vorbeizuschauen und sich endlich mal wieder mit mir zu unterhalten. Letztes Mal sprachen wir über Musik. Dieses Mal dreht es sich ums Essen und natürlich um alles, was uns da so links und rechts des Weges thematisch in die Quere kommt. Es ist früher Mittag, dies nur zur Einordnung. Heinz duftet wie frisch geduscht und ich bin nicht ganz sicher, ob er schon gefrühstückt hat. Na, endlich mal wieder Nordlicht in der Sendung. Herzlich willkommen, Heinz.
Vielen Dank für die Einladung, Detti.
Ich habe dir ja gestern Abend geschrieben, brauchst du irgendwas, möchtest du was Spezielles essen oder trinken oder soll ich irgendwas besorgen, um dich gleich bei Laune zu halten? Und dann hast du mir eine Stunde, bevor wir uns verabredet haben, geschickt, ja, Gebäck und Kaffee.
Genau, das ist doch ein durchaus bescheidener Wunsch. Alles andere, alle Spezialwünsche, die man so äußern könnte, finde ich anstrengend und gehört sich auch nicht.
Und dann bin ich also losgelaufen und habe selbstgebackenen Kuchen von Borhans Frau geholt, Käsekuchen. Und als ich den in den Kühlschrank gelegt habe, habe ich gedacht, oh Mann, das ist aber kein Gebäck, das ist Kuchen. Was hättest du denn erwartet? Was wäre jetzt so Gebäck für dich gewesen?
Tatsächlich Gebäck von bis, das hätte auch durchaus ein Croissant sein können oder ein Franzbrötchen oder so. Es war gar nicht jetzt zwingend Kuchen gemeint.
Es war einfach nur,
ich hatte noch nichts gegessen und dachte, eine kleine Stärkung.
Nun ist da, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn ich sage, wir sind um eins verabredet gewesen. Und bis dahin nichts gegessen zu haben, liegt das daran, dass du sehr lange geschlafen hast und dann, also frühstückst du sehr spät in der Regel?
Ja, ich bin jetzt ja nun im Hotel untergebracht und da gibt es ja eh kein Frühstück meines Wissens zurzeit.
Ach, bitte, was? Ach so, wegen Corona,
klar. Ja, genau. Und oder nur so mit ganz komplizierten Vorbestellungen und so. Und da verzichte ich denn lieber. Außerdem habe ich jetzt ja 2 Tage im Studio ein Hörbuch aufgenommen. Mhm. Ich war gestern wirklich richtig erschöpft und habe das erste Mal seit langem wieder, ich glaube, wirklich sowas wie 10 Stunden geschlafen.
Ja, okay. Und jetzt hast du zum Frühstück also Käsekuchen gekriegt und bist ja. Damit im Frieden. Da ist jetzt nichts irgendwie.
Genau, heute Abend geht's weiter.
Okay. Was frühstückst du denn, wenn du zu Hause bist?
Tatsächlich habe ich mir das angewöhnt, was ich eben schon, die eben erwähnten Franzbrötchen. Das ist so eine Reminiszenz an früher. Und ich verfüge über einen 4-Schlitz-Toaster von der Marke KitchenAid.
Und, Rot.
Hä?
Rot.
Natürlich in Rot, ja. Oh. Ich habe auch einen Wasserkocher und ein Kaffeemahlwerk. Und da habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass Franzbrötchen ganz toll schmecken, wenn man sie zweimal toastet. Mhm. Und dieser 4-Schlitz-Toaster von KitchenAid.
Sag mal, hast du irgendwie einen Vertrag mit der Firma?
Oder? Nee, aber ich habe das sehr lustige Idee der freiwilligen Werbung für Artikel, die praktisch keiner kennt. Und entsprechend auch, wo man sich gar nicht verdächtig macht, irgendwie Werbung zu machen. Zum Beispiel für was ich auch toll finde, ist ein Uhrenbeweger. Ich mache auch gerne Werbung für Uhrenbeweger.
Ah, da weiß ich aber zumindest, was es ist.
Ja.
Also kannst du kurz erklären, was ein Uhrenbeweger
ja,
ist?
Ja, also ich trage eine Automatikuhr und wenn ich zum Beispiel jetzt mehrere Tage das Haus nicht verlasse, dann binde ich mir die Uhr nicht um und dann bleibt sie stehen. Und um das zu verhindern, dass man dann auch kompliziert wieder die nicht nur aufstellen, sondern das Datum einstellen muss, ist eine sehr, sehr, sehr unangenehme Prozedere. Tut man das auf diesen Uhrenbeweger und der dreht sich dann 30 Sekunden etwa, dann macht er 5 Minuten Pause und dann dreht er sich wieder und die Uhr bleibt nicht stehen.
Es ist,
und das fällt ganz kurz, das fällt bei mir unter lebensmaximierende Maßnahmen.
Ja, ist es.
Ja.
Ist es. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob ein Teil unserer Hörerinnen und Hörer tatsächlich dieses Ding gar nicht kennen, weil die Uhr an sich ja eigentlich so ein fast ein nostalgisches Ding geworden ist. Es hat jetzt nicht viel mit Essen zu tun, aber diesen kurzen Bogen können wir vielleicht kriegen. Ich meine, kein Mensch trägt heute mehr eine Uhr, wenn er sich das nicht leisten möchte sozusagen, wenn er es nicht schön findet, weil man überall Smartphones hat, auf die man gucken kann.
Ja, das ist ja auch ganz grässlich. Mhm. Also ich finde das auch irgendwie, also der schnelle Blick aufs Handgelenk irgendwie ist immer noch auch komfortabler als das Telefon rausholen und dann da einen Schalter betätigen und dann die Uhr. Ich finde das auch irgendwie, das hat doch was mit Sinnlichkeit zu tun und mit Stil und so, das ist, finde ich irgendwie so, also ich mit meinen 58 Jahren, das finde ich schon ganz angemessen, dass ich eine Armbanduhr trage.
Warum geht dir das Wort Vierschlitztoaster so leicht über die Lippen?
Weil sich das sehr gut sagt. Also für mich mit meinem Essfehler ist es ein Wort, was mir relativ leicht über die Lippen kommt. Es klingt auch irgendwie so nach so einem futuristischen Spezialexklusivteil, was es natürlich gar nicht ist, aber das Verrückte ist, dass ich die vier Schlitze gar nicht nutze, weil ich ja allein in meiner Wohnung wohne und immer nur, also 2 Schlitze reichen aus. So.
Aber das Wort muss man ja vorher kennengelernt haben.
Ja.
Hast du dir bewusst, als du dein Küchenensemble, wie ich es nennen möchte, denn inzwischen wissen wir, es ist alles von einer Firma und es hat wahrscheinlich auch alles diese rote Farbe, hast du nach diesem Wort speziell gesucht oder hast du es gelernt, weil es auf dem Karton stand, 4-Schlitz-Toaster?
Ich habe es auf der Bedienungsanleitung gelesen, dass es sich um einen Vierschlitztoaster handelt.
Mhm.
Es war einfach nur so, dass der alte Zweischlitztoaster seinen Dienst aufgab und ich dachte, jetzt gehe ich mal so den Weg in die Zukunft und mit 4 Schlitzen kann man sicher nicht viel falsch machen. Und dann ist es so, dass der über eine Automatik verfügt, dass man den Toast oder was auch immer man da reintut, muss man gar nicht runterdrücken, sondern der erkennt, dass sich etwas senkt, das Gewicht da ist und dann senkt er sich automatisch ab. Pass auf, und jetzt kommt's. Dann ist der Toastvorgang abgeschlossen, dann kommt das wieder nach oben, bleibt 30 Sekunden und wenn man es dann nicht entnimmt, geht es nochmal nach unten für 3 Minuten in die Warmhalteposition. Um den Bogen zu kriegen, auf diese Art und Weise getoasteten Franzbrötchen, diesen Vorgang muss man wiederholen, sind von einer, also himmlisch geradezu.
Nun, 2 Sachen dazu. Erstens hast du damit eine noch nicht gestellte Frage bereits beantwortet, denn ich habe mich gefragt, warum liest man sich die Gebrauchsanweisung für einen Toaster durch? Toaster, ne? Die normalen 2-Schlitz-Toaster.
Selbsterklärend.
Selbsterklärend, würde ich sagen. Wenn du natürlich so ein Hightech-Ding hast, mit dem du wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, eine CD brennen kannst oder ich weiß nicht, was man noch machen kann, dann muss man vorher wissen.
Mal Bedienungsanleitung lesen.
Wie man das anstellt. Und die zweite Sache ist, dass ja Franzbrötchen auch deswegen so unfassbar gut schmecken, weil sie so ein bisschen sapschig sind, so ein bisschen feucht.
Ja.
Diese Feuchte treibst du ihnen ja durch das mehrmalige Rösten, Toasten aus. Warum?
Auch genau das ist lebensoptimierendes kulinarisches Maßnahmen, nämlich diese Franzbrötchen, die auf die eben geschilderte Art und Weise getoastet werden, sollten tunlich so mindestens 3 Tage alt sein. Und es geht eben genau darum, die von mir als unangenehm empfundene Sapschigkeit des frischen Franzbrötchens, das schmeckt mir nämlich tatsächlich kaum oder wenig und es gewinnt erst dann an Idealkonsistenz, wenn der Sapschigkeitsanteil durch den Toastvorgang minimiert wird oder reduziert. Nicht? Also ich würde mal sagen, ich komme an den Kern des Franzbrötchens. Und dazu finde ich auch ganz wichtig, einen Klecks oder auch einen größeren Klecks Preiselbeermarmelade.
Oh, ja. Aha, jetzt, da hast du mich wieder. Eben in der Minute davor deiner Schilderung habe ich gedacht, ich sitze mit der größtmöglichen Ernsthaftigkeit jemandem gegenüber, du könntest auch Immunologe sein, so wie du das ausgeführt hast, so wissenschaftlich. Und ich habe so ganz ernst die ganze Zeit genickt, während du über die Minimierung der Sapschigkeit gesprochen hast. Aber jetzt zum Schluss bei der Preiselbeer, das ist schon eine leckere Kombi. Gibt es noch andere Lebensmittel, die du anders isst oder anders wahrnimmst als andere Menschen? So dass du zum Beispiel sagst, ja, Fisch hingegen nur roh. Oder so eine Scholle, da beiße ich einfach rein. Also dass du Lebensmittel anders isst.
Die Scholle, da beiße ich einfach. Ja,
ja, was weiß
ja,
ich.
Ja, das war ein guter Satz, nicht wahr? Eine Scholle, da beiße ich einfach rein. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also ich bin, würde ich mal sagen, ich bin ja generell ein pflegeleichter Typ und habe keine.
Wie viel Ironie ist in diesem Satz?
Es wird tatsächlich.
Weiß ich nicht, musst
doch,
du sagen.
Nein, das mache ich ganz im Ernst. Also jede Art von dummen Benehmen und irgendwelche Sondersachen für sich in Anspruch nehmen, ich kann das gar nicht, ist mir wesensfremd. Also so unbescheidenes, hoppla, jetzt komme ich und
also du bist ganz, du würdest sagen, du bist geerdet, du brauchst keine Extras, sowas wie ein Vierschlitztoaster mit so einer Sensordynamik oder Gewicht.
Und ich bin ganz froh über angenehme Begegnungen im Alltag, wenn sich Leute höflich und zwischenmenschlich gut benehmen, so, also gutes Benehmen halte ich sowieso für essentiell im Umgang mit so. Und ich würde doch gar nicht auf die Idee kommen, dass ich jetzt irgendwie, weil ich jetzt Bücher schreibe oder sowas mache, dass ich da irgendwie, dass das irgendwie irgendwas rechtfertigt.
Eine Art von abgehoben sein, ja, oder unfreundlich sein.
Und ich fand das auch mal ganz anstrengend, auch tatsächlich für die Betroffenen, wenn ich dann höre, dass Jennifer Lopez oder so 100 weiße Nelken in ihrem Hotelzimmer.
Nein, das habe ich auch. Das bringe ich immer mit Jennifer Lopez in Verbindung. Ich weiß nicht mehr, ob es Nelken waren, aber da, wo ich auch so denke, es ist so ein schönes Beispiel, wo man so denkt, aha, siehst du, da drehen sie dann langsam durch. Ja. Aber mir wurde erklärt, dass das oft das Management ist, dass solche absurden Wünsche auf diese Zettel, die irgendeinen Namen haben, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Campino hat mir das mal erklärt, wie auch diese Zettel heißen, mit den Anforderungen für die Garderobe. Keine Ahnung.
Das weiß ich wohl, dass es so ist und das wird immer dem Management in die Schuhe geschoben, aber es wird irgendwann auch mal Absprachen gegeben haben und wenn ich Jennifer Lopez wäre und noch alle Tassen im Schrank hätte, dann würde ich dem Tourmanager sagen, bitte, 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 wir wollen uns doch hier vernünftig irgendwie benehmen und wir wollen doch jetzt, wir wollen doch den Leuten nicht das Leben künstlich schwer machen. Okay. Ich hör dann auch so Sachen irgendwie, dass man irgendwie Nena oder Elton John, wenn die irgendwie Backstage sind oder mit irgendwie Leuten, mit Technikern oder so zu tun haben, dass man da weggucken soll, dass man die nicht angucken darf.
Ja, ich habe auch
ganz schreckliche
Sachen. Auch sehr interessante Nena-Geschichten gehört, aber da plaudern wir jetzt mal nicht aus dem Nähkästchen am besten. So, okay. Gehen wir zurück. Du bist, glaube ich, gebürtiger Hamburger?
Ja.
Und bist auch in Hamburg groß geworden?
Auch das, ja.
Ja. Was würdest du sagen, ist das typische Gericht deiner Kindheit? Was fällt dir sofort ein, wenn du gedanklich zurückgehst?
Tatsächlich ist es so, dass meine Großeltern in den 1920er Jahren aus dem Harz zugezogen sind. Und deswegen gab es bei uns auch eine relativ, wie soll ich mal sagen, fast ein bisschen so arme Leute-Küche mit Klassikern aus dem Harz und ein Gericht, was mir besonders irgendwie hängen geblieben ist oder auf dem Gaumen geblieben ist, heißt gehackte Stippe. Das ist Hackfleisch, das man in Mehl, so einer Mehlschwitze anbrät und dazu gibt es Pellkartoffeln und Gewürzgurken.
Aha.
Ja.
Das wird miteinander vermengt. Also die Gurken sind dann auch schon warm oder kommen kalt?
Das wird separat. Also die Gurken bleiben kalt. Und dieses Hackfleisch wird, ich weiß gar nicht, da kommt, glaube ich, auch nicht viel mehr rein als Pfeffer und Salz und so ein bisschen so Mehl angebraten. Das ist irgendwie, also rein optisch ist das, würde man heute sagen, das würde man jetzt nicht mehr gut finden. Das sieht fast ein bisschen eklig, ist auch übertrieben, aber jedenfalls kein Augenschmaus.
Naja, wichtig ist, dass es schmeckt. Und das haben deine Großeltern. War das die Oma Emmy?
Nee, das war meine Oma Friedel.
Oma Friedel?
Ich bin aber bei meinen Großeltern groß geworden und da gab es im Wesentlichen Hausmannskost, aber eben durch diese Harzer Küche irgendwie aufgelockert oder erweitert.
Mm, du hattest die andere Oma, die hat, also sagen wir mal so, es ist etwas schwierig, es ist immer heikel, Menschen zu befragen, die autobiografische Schriften verfasst haben, weil sie dann immer sagen, ja, das ist natürlich nicht alles autobiografisch. Und wenn man damit irgendwas kommt und das zitiert, dann heißt es oft, ja, nee, das stimmt nicht, das habe ich mir ausgedacht. Deswegen blende ich das jetzt alles mal aus. Ich habe ja schon 2 Bücher von dir gelesen auch, in denen du auch im Übrigen sehr schön und das die würde ich jetzt mal empfehlen, obwohl ich das sonst sehr ungern mache. Aber du hast auch ein ganz tolles Buch oder ganz tolle Bücher über deine Kindheit geschrieben. Junge rettet
Freund aus Teich
zum Beispiel. Da sind bestimmt auch ein paar Hinweise auf Essen, aber ich erinnere mich nicht dran. Das liegt schon zu lange zurück.
Nee, ich hätte für mich gar keinen vernünftigen Grund gegeben, jetzt aus meiner Kindheit oder so zu berichten oder meiner Jugend und dann irgendwie ausgerechnet bei der beim Essen irgendwie was zu erfinden. Richtiger Quatsch. Also bei der besagten Oma Enne, ja, wo ich auf dem Land oftmals meine Wochenenden und Ferien zugebracht habe, da hat sie mich immer empfangen mit Kotelett. Da gab es immer Kotelett. Das ist das Gericht, was ich mit Oma Enne assoziiere.
Und was gab's dazu?
Ja, wahrscheinlich Salzkartoffeln, mhm, und so Erbsen und Wurzeln so.
Hast du denn Gemüse? Ich meine, Fleisch ist mein Gemüse. Das ist ja eine Redewendung geworden. Hast du Gemüse gehasst oder gemocht?
Nein, also ganz normal. Neutrales Verhältnis zum Gemüse. Man weiß ja sowieso, dass das essentieller Bestandteil jeder Ernährung sein sollte. Und
aber als Kind ist einem das ja im Zweifel egal.
Ja, aber das... Es gab, also da war immer so, es wurde gegessen, was auf den Tisch kommt. Das Einzige, was ich nicht mochte, wo meine Großeltern, meine Großmutter freundlicherweise mir denn was anderes gekocht hat, war Matjes.
Aha.
Das mochte ich nicht. Meine Großeltern waren wahnsinnig gerne. Einmal im Monat gab es Matjes, und für mich gab es dann irgendwie alterierend vielleicht gehackte Stimme oder so. Was weiß ich.
Matjes, dann gehen wir mal kurz auf so andere Trigger-Lebensmittel, zum Beispiel Leber.
Ja, tatsächlich, obwohl das heute, glaube ich, auch verpönt ist aufgrund der Ablagerung Schwermetalle und so, aber durchaus wohlschmeckend. Aber ich würde jetzt, da würde ich nicht auf die Idee kommen, mir jetzt irgendwie zu Hause ein Stück Leber mit zu braten, obwohl es damals, das war auch, gehört ja auch sozusagen zum deutschen Klassiker im Ensemble. Und das gab es für uns auch damit, also in der, ich glaube, es ist die Berliner Zubereitung mit Kartoffelbrei und Äpfeln, nicht? Gedünstet in geschmorten Äpfeln.
Und Senfeier?
Nee, das kenne ich gar nicht. Das kann ich nur vom Hören sagen.
Wirklich?
Ja, das gab's, glaube ich, nicht.
Hast du es noch nie gegessen, auch jetzt auch
als Erwachsener? Womöglich habe ich es einmal gegessen.
Okay, was ist mit Kapern?
Ja, in der klassischen Kombination mit dem fand ich das immer ganz gut.
Okay, ja. Ja. Gibt es denn, wenn wir schon dabei sind, bei Sachen, die so ein bisschen heikel sind oder wo sich die Geister manchmal scheiden, gibt es heute so Sachen, die du gar nicht isst oder damals als Kind eben außerdem Matjes, wo du so sagst, nee, habe ich nie gemocht, gab es auch Gott sei Dank nie?
Nee, Krüsch bin ich, wie man so sagt, bin ich tatsächlich nicht.
Kochst du selbst ganz gut?
Ja, ich koche selber tatsächlich, ich würde mal sagen, so für einen Amateur koche ich 2+. Und zwar glaube ich, und das merke ich auch an die Reaktion, wenn ich mir jemanden einlade, was sehr selten vorkommt, weil ich am liebsten mein Essen alleine aufesse. Die sind immer ganz begeistert, obwohl das nichts Tolles ist, aber ich habe ein Händchen dafür, fürs Würzen. So, ich weiß auch, ich muss auch nie nach Rezept, wie viel man da benutzt und so. Und so ein paar Geheimnisse, also für mich habe ich das entdeckt, irgendwie zum Beispiel, dass also wirklich richtig, richtig, richtig viel bringt Limetten- oder Zitronenabrieb.
Ah ja, okay. Ja,
das ist, das ist so ein Allrounder, den aber wenige benutzen. Mhm. Und es macht nahezu jeden, natürlich nicht Königsberger Klöpse jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, oder Leber mit Zitronenabrieb, aber so die Palette des Asiatischen komplettiert das total gut.
Hat dir denn Oma Friedel oder Oma Emmy, haben die dich herangeführt? Durftest du auch mal mitkochen? Musstest du vielleicht mal mitkochen?
Nee, also gar nicht. Ich durfte, das hätte man mir gar nicht so gut, das war gar nicht stand. Vielleicht hängt das auch mit der Generation zusammen, dass das nicht üblich war, in den 60er oder 70er Jahren den Enkel im Kochen zu instruieren. Und ich habe auch, mein Großvater war ein sehr begabter Handwerker, der so ein Allrounder, der konnte alles. Und auch der hat mich nicht daran geführt, deswegen habe ich bis heute bin ich ein sehr schlechter Handwerker, weil ihm das immer zu langsam ging bei mir. Der hat das immer genervt, seinen Enkel, und der hat das falsch gemacht und so, dann mache ich es lieber selber.
Okay. Wie kommt es, dass du bei deinen Großeltern aufgewachsen bist?
Weil meine Mutter damals aus finanziellen Gründen, die hatte gerade mal sich ein paar Jahre mal allein gewohnt, die ist erst mit über 30 ausgezogen. Und ist dann schwanger geworden und sah sich nicht in der Lage, mich alleine großzuziehen, und musste der notgedrungen, was sie als große persönliche Niederlage empfunden hat, oder ganz schlimm eigentlich, musste sie zu ihren Eltern zurückziehen.
Okay. Du hast auch das ist wird beschrieben, hast du schon mal drüber gesprochen? Das ist jetzt hoffentlich keine Indiskretion, ich an dieser Stelle aus dir heraus.
Ich muss es ja nicht sagen.
Hattest du damals ein Freund, an den du dich erinnerst, bei dem du gerne gegessen hast? zu dem du mittags vielleicht manchmal mitgenommen wurdest? Eine Freundin? Nee. Nicht?
Nee, nicht. Es ist aber auch so, dass den hat es sicher gegeben, aber mein Gedächtnis ist eher porös und ich kann mich an ganz vieles nicht mehr entsinnen.
Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Interessant, das mit dem porös. Zumal du wirklich unglaublich viel extrem detailliert beschreiben kannst.
Na, das ist gar nicht so. Es ist, ich habe ja die ersten 3 oder 4 Bücher habe ich ja ausschließlich aus dem Biografischen geschöpft. Und das war dann mal erschöpft und ich musste mich notgedrungen Fiktionalem zuwenden. Mhm. Und auch bei dem besagten Buch Jüngerette Freund aus Teich habe ich vieles, an das ich mich nicht mehr erinnern konnte, habe ich versucht so zu rekonstruieren. Okay. Und habe das verwoben mit Fiktionalem.
Mhm. Okay.
Es ist auch Autoren, die ausschließlich Biografisches können auch nur, die geraten meiner Meinung nach schnell an ihre Grenzen. Na, man muss auch
irgendwann
das,
ist ja, ja genau, irgendwann ist das Gelebte
genau, so.
Gegessen, genau. Wie alt warst du, als du ausgezogen bist?
Da war ich 20.
Und hast dir eine eigene Wohnung genommen oder bist du in eine WG gekommen?
Nee, ich habe eine 27 Quadratmeter Wohnung in Hamburg-Harburg.
Mit einer Küchennische?
Mit einer winzigen Küchenzeile,
ja.
Die weitgehend außer Benutzung war und... Es war damals so, dass meine Mutter noch 5 Kilometer von mir entfernt wohnte und ich mich damals in einer desolaten Situation befunden habe, generell Lebenssituation. Ich hatte nichts zu tun, ich habe Sozialhilfe bekommen und ich bin immer sehr spät aufgestanden. Sehr spät heißt, meine Mutter war immer froh, wenn ich vor 14 Uhr
wow.
zu ihr gekommen bin zum Mittagessen.
So. Was dann dein Frühstück war.
Das war mein Frühstück, ja. Und manchmal bin ich aber erst um 3:30 gekommen, was natürlich sehr, sehr schlecht war. Meine ohnehin ausgeprägte depressive Grundhaltung noch verstärkte, weil es natürlich ganz schlimm ist, wenn man irgendwie irgendwo den ersten Gang macht oder irgendwie sich zum Mittagessen wo einfindet, wenn die anderen Leute schon zum Teil von der Arbeit zurückkommen. Ja, das ist ganz, ganz schlecht.
Nein, ich lache jetzt auch so drüber, aber im Grunde ist es ja es ist so ein abgegriffenes Wort dafür, aber es ist ja wirklich so ein Kreislauf, ne? So ein Teufelskreis.
Ja,
so.
Ist wirklich ganz...
Wenn du deinem Tag keine Struktur gibst, so, das wird immer schwerer und kommst da wahrscheinlich irgendwie schlecht raus. Gehen wir irgendwie zurück zum Essen.
Ja.
Du hast deine 27 Quadratmeter Wohnung mit dieser komischen, kleinen, schmalen Küchenzeile. Du kannst dir nicht nur Baguettes und Burger gekauft haben. Irgendwie hast du doch bestimmt auch mal damals was selbst gemacht.
Also diese Jahre im Ettelbüttelkamp, so hieß die Straße, das ist für mich ein in vielerlei Beziehung schwarzes Loch. Ich weiß, dass das wirklich die einzige Erinnerung, die ich dir jetzt ja auch hier mit dir teilen kann, ist dieser tägliche Fahrradfahrt zu meiner Mutter mit der Beköstigung im Wesentlichen der Gerichte, die auch meine Großmutter schon machte. Und wie ich mich da sonst irgendwie über Wasser gehalten habe, weiß ich nicht. Ich war großer Frühstücker, war ich sowieso, bin ich bis heute nicht. Und ich vermute mal, das ist ganz trauriges Dosenleben gewesen.
Mhm.
So. Aber ich weiß auch nicht, ob ich damals irgendwie, ich kam zum Beispiel null Erinnerung daran, ob ich mir damals denn irgendwie um noch abends mal, ich werde ja wohl noch was gegessen haben, mehr als diese eine Mahlzeit, aber ob ich mir da irgendwie was mal gekocht hätte oder ich 0,0 Erinnerung. Ich weiß nur, einmal hatte ich einen Freund zu Besuch mit seiner Freundin und da habe ich eine große Dose Rollmöpse gegessen, ohne den auch einen Rollmops anzubieten. Und das war so noch Jahre später wurde ich mit dieser Rollmops-Geschichte, das sei ja wohl doch nicht der perfekte Gastgeber gewesen, dass ich dann irgendwie 20 Rollmöpse oder so oder viel da drin war.
Ach, das Bild, das ist überhaupt nicht sympathisch.
Die Vorstellung,
dass so ein Pärchen zu dir kommt und du sitzt denen gegenüber. Ich meine, und auch Rollmöpse, das kommt auch noch hinzu, sind jetzt auch nicht das schönste Essen. Nee. Ja, das sind so hässliche, krumme, kleine Dinger mit ihren Holzpflöcken da wahrscheinlich.
So, und ich vermute mal, dass ich das auch so, dass ich so, wie man das so damals noch ausgeprägter, dieses Reinschlingen, dass man also gar keine, irgendwie einfach nur, ich hab Hunger und jetzt irgendwas und dann macht man halt so eine Dose Rollmöpse auf ohne Brot wahrscheinlich oder irgendeine Art von Beilage und dann dieses schreckliche Benehmen da, den armen Leuten da nichts anzubieten, furchtbar.
Aber da wird mir auch wieder bewusst und ich versuche mich parallel oder mein Unterbewusstsein versucht sich parallel daran zu erinnern, wer mir das denn jetzt gerade erzählt hat, Letztendlich, wenn du, dazu musst du jetzt auch nicht ein junger Mann sein, das geht auch sicherlich irgendwie vielen jungen Frauen oder ging vielen jungen Frauen so, wobei Frauen ja traditionell immer noch mal stärker eingebunden werden, immer noch, egal wie modern, oder auch ein anderes Interesse haben, zu kochen, zuzugucken, mitzuhelfen, wie auch immer. Das ändert sich wahrscheinlich gerade ein bisschen, weiß ich nicht. Aber wenn du mit den Basics nicht ausgestattet bist und plötzlich in einer eigenen Wohnung bist, dann bedeutet das unter Umständen auch, dass du nicht weißt, wie man Kartoffeln kocht. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wenn mir gerade erzählt hat, dass er, es war ein Mann in seiner ersten eigenen Wohnung, das erste Mal Kartoffeln kochte, ohne Wasser in den Topf zu tun.
Tatsächlich?
Ja.
Aha.
Ich meine so, ja, es klingt jetzt total absurd, aber natürlich, du musst dich ja mit so ein paar Sachen vertraut machen, ob es jetzt Reis ist, ob es Kartoffeln sind oder wie auch immer. Wenn dir das nie jemand gezeigt hat, heute ist es natürlich einfacher, weil du Tutorials hast. Du kannst wirklich mit jeder bekloppten Frage zu deiner Suchmaschine gehen, ne? Und dann wird dir geholfen. Machst du das manchmal, wenn du kochst und dir überlegst, ich weiß gerade gar nicht, ob mein super Ingwer gut agiert. Guckst du manchmal im Netz nach?
Ja, tue ich. Ich habe zum Beispiel, weil ich relativ einfallslos war in der Zubereitung von Gemüse, habe ich mir da so ein paar Sachen drauf geschafft.
Und zum Beispiel?
Zum Beispiel, jetzt mal einfach mal so, wie man Bohnen richtig kocht. Also mit Bohnenkraut und dass man das irgendwie 10 Minuten im Salzwasser kochen muss und dann kann man es erst in der Pfanne mit was habe ich dazu? Genau, das schmeckt, finde ich, sehr gut, wenn man so ein bisschen so Schinkenwürfel da so rein.
Ja, das ist halt für
Klassiker, wusste ich aber nicht.
Oder Speck, genau, aber für Vegetarier ist es halt irgendwie nix.
Und dann habe ich irgendwie, warum auch immer, das ist auch ganz interessant, als ob das eine verschüttete Erinnerung gewesen wäre, habe ich mir aus welchen Gründen auch immer in den Kopf gesetzt, mal eine Steckrübensuppe zu machen. Und da habe ich mir verschiedene Steckrübensuppen-Rezepte angeschaut und eines dabei war, das hat wirklich ganz, ganz toll geschmeckt. Ich kann es jetzt nicht genau rekonstruieren, aber das ist mit Pflaumen. Mit Backpflaumen. Das ist also irgendwie diese, das ist so ähnlich wie mit Franzbrötchen und Preiselbeermarmelade. Das sind irgendwie so zwei
Komponenten, die super harmonieren.
Ja, genau. Und auch so gegensätzliche Geschmäcker, die aber so,
ja,
wenn man sie zusammenführt, wirklich ganz zu einer Geschmacksexplosion
beide
so führen. Und sowas wie so, ich weiß auch nicht, wie so Steckrübensuppe, das ist ja auch so, galt ja früher als so ein bisschen so arme Leute essen. Aber das ist irgendwie, fand ich ganz, ganz eine schöne Wiederentdeckung.
Und wenn du solche Rezepte findest und denkst, wow, war das lecker, das will ich als Gericht irgendwann mal wieder machen, druckst du dir das aus? Heftest du das ab?
Die guten hefte ich ab.
Wie sieht dieser Ordner aus?
Das ist ein Ordner, der bereits seit 30 Jahren etwa existiert. Und früher habe ich dann Rezepte, die mir besonders gut gefielen, habe ich dann mit der Schere ausgeschnitten und da reingeklebt. Das ist ein relativ aufwendiger Vorgang. Aber wenn ich da mal so drin rumblätter, dann finde ich da immer wieder Sachen, die ganz toll sind. Zum Beispiel gibt es was super schmeckt, ist ein Dressing aus getrockneten Tomaten. Das harmoniert sehr gut mit Raukesalat.
Oh, er sagt Rauke, das heißt Rucola.
Ja, eben nicht. Und das ist getrocknete Tomaten, die passiert man mit ein bisschen Tomatenmark rein. Oregano.
Warte, wie passierst du die? Also ich meine, die sind ja dann wirklich ziemlich trocken. Oder redest du von denen, die in Öl sowieso schon?
Eigentlich die in Öl sind.
Okay, alles so. Klar. Weil manche gibt es ja auch wirklich trocken.
Ja, die habe ich dann aber auch in Öl eingelegt selber und so. Und deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, die schon in Öl zu kaufen.
Ja.
So. Und das macht man mit Oregano, mit schwarzem Balsamessig, Knoblauch und glaub, ein bisschen passierten Tomaten, einfach dann so durchmixen. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Und also so mit der bitteren, das ist der Rauke, das ist ja so süßliches Dressing. Das hat eine sehr, sehr intensive, eine sehr, sehr feste Konsistenz. Kann ich das nur empfehlen.
Werbung.
Was wissen Sie über Paprika? Wenn ich Paprika in die Suchmaschine eingebe, öffnet sich bei mir ein Bild, das mich sofort an früher erinnert. Die grafisch dargestellten Blütenkronen. Sofort fällt es mir ein, mein altes Biologieheft. Ich war nicht besonders gut in diesem Fach. Heute interessieren mich Flora und Fauna brennend, aber damals fand ich außer Pferden, Hunden und bunten Blumen oder sowas nichts besonders interessant. Also Natur war selbstverständlich. Ein Garten war ein Garten und auf ein Gemüsebeet durfte man nicht treten. So. Einer Reihe von Biologielehrerinnen war das nicht genug. Sie erzählten von Rot-Grün-Blindheit, semipermeablen Herzscheidewänden und verschiedenen Pflanzenteilen, die es auswendig zu lernen und, da sind wir wieder beim Thema, darzustellen galt im Biologieheft. Durch besonders schöne und genaue Abbildungen versuchte ich, meine Unkenntnis in allem Theoretischen wettzumachen und dieses Bild von der analytisch gezeichneten Pflanze im Netz erinnerte mich sofort daran. Ich weiß gar nicht, wie genau ich mir Paprikapflanzen vorgestellt hatte. Und eigentlich ist es sträflich, dass ich es nicht weiß. Jetzt weiß ich's. Sie haben helle, sternförmige Blüten. Die Pflanzengattung nennt sich Paprika. Die Sorten werden dann bekanntermaßen unterschieden in Peperoni, Peperoncini oder Chili. Apropos, ganz kurz mal zu Chili. Wenn Sie schärfeempfindlich sind, konzentrieren Sie sich bei der Verarbeitung auf die Spitze der Schoten. Die ist in den meisten Fällen nicht ganz so hot. Wichtig ist, Paprika enthält eine Vielzahl an Carotinoiden. Diese Pigmente färben die Paprika auf dem Weg von grün zu leuchtend gelb, orange oder rot. Die grünen Paprika sind in der Regel einfach noch nicht so weit. Sie wurden früher geerntet. Hätte man sie länger reifen lassen, wären sie auch milder und süßer, eben gelb, orange oder rot geworden. Über die eben beschriebenen Carotinoide, also die Farbstoffe, bekommen einige Vogelarten die nötigen Pigmente für ihr farbiges Gefieder. Das haben Sie bestimmt schon von Flamingos gehört. Die nehmen Algen und kleinere Krebse zu sich und ihre Leber macht sich einen Spaß daraus, aus diesen Lebensmitteln das Carotinoid zu filtern, um das Gefieder dann pink oder korallenrot zu färben. Wie steht's denn bei Ihnen mit der Farbe? Nee, wie steht's denn bei Ihnen mit Paprika? Alle haben viel, die Roten haben das meiste Vitamin C. Und wegen der Farbe, wie gesagt, Sie müssen sich keine Gedanken machen. Sie werden nicht grün und Sie werden auch nicht gelb davon. Ich könnte jetzt an dieser Stelle eine Idee für einen Snack beisteuern. Geben Sie ins Suchfeld auf der Dr. Oetker-Seite schnelle Paprikastangen ein. Dr. Oetker Bakin und Creme Légère brauchen Sie, Paprikapaste, Mehl, Butter, Salz, ein bisschen Milch, ein bisschen Käse. Sehen Sie einfach selbst nach. Und wenn es die Stangen nicht sein sollen, hier finden Sie auch eine ganze Reihe anderer Gerichte, die mit Paprika zubereitet werden. Du hast vor, ich weiß gar nicht, ich habe gesehen, dass es zumindest 2015 ins Netz geladen wurde. Fernsehkoch heißt das, glaube ich. Heinz ja. Strunk, Fernsehkoch. Da hast du, das ist ein dunkles Kapitel deines Lebens. Da hast du richtig abgerechnet mit den Fernsehköchen der Zeit.
Genau, das heißt Kleiner geiler Fernsehkoch. Und es gibt ja so ein paar wirkliche, finde ich, richtige Schranzen. Natürlich werde ich jetzt keinen Namen nennen. Und die haben mir sowas auf den Senkel gegangen mit ihrer Selbstverliebtheit und Selbstbeweihräucherung und das auch irgendwie, dass sie transportiert haben, dass sie nun ganz große Stars wären. Und das ist mir wirklich richtig schwer auf die Nerven gegangen. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich nicht gehört und was ich jetzt auch nicht mehr machen würde. Das war ein einmaliger, ich weiß gar nicht, als Ausrutscher, aber es war einmalig. Das war so ein bisschen so ein Hate-Speech gegen diese Fernsehköche.
Interessant daran ist, dass du so ein Brass hast, dass du dir das ja offenbar vorher angeguckt haben musst. Das ist das Interessante. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du dir Kochshows anguckst.
Doch, ich meine Generation schaut mir ja noch lineares Fernsehen gerne mal. Und da zur Unterhaltung gucke ich mir dann irgendwie die üblichen unterhaltsamen Trash-Formate auch gerne mal an.
Kochshows sind ja jetzt nicht per se Trash-Formate. Also wenn dich das interessiert, konnte das dann auch vorkommen, dass du Sachen nachgekocht hast? Hast du dir Notizen gemacht?
Ja, habe ich. Ah. Also es ist ja so, das ist ja ein sehr interessantes Kapitel, zu dem wir vielleicht noch kommen, dass ich seit 30 Jahren ein großer Fastenkünstler bin. Und ich würde mal sagen, dass ich mindestens in diesen 30 Jahren mindestens 1000 Tage gefastet habe. Und wenn ich von Fasten rede, dann meine ich keine Diät oder keine Saft oder Brühe, sondern wirklich nur Wasser am grünen Tee. Und das über, ich habe das einmal geschafft, dass ich 35 Tage, also fast wie Jesus, nichts gegessen habe. 1997, da war ich aus dem Leim gegangen etwas und deswegen musste ich so lange machen. Und in diesen Phasen, man sagt ja, Genuss entsteht im Kopf, da habe ich dann immer besonders gerne Kochshows gesehen und mir Rezepte durchgelesen und mir immer vorgestellt, wenn ich es endlich wieder das essen darf, wie das denn wohl schmeckt.
Also eine größere Art von Masochismus kann ich mir nicht vorstellen. Das ist aber offenbar, eine Freundin von mir macht das auch oder hat das auch gemacht. Sie hat sich Kochbücher durchgelesen, während sie gefastet.
Genau. Das ist, glaube ich, gar nicht unüblich.
Oh,
und,
Gott.
Und einer der Gründe, weswegen ich hier noch so putzmunter dir gegenüber sitze, ist, glaube ich, dass ich im Unterschied zu dir bin ich nämlich dem Alkohol sehr zugewandt.
Ja.
Und habe das Fasten immer als Korrektiv eingesetzt, wenn mein Lebenswandel wieder komplett aus dem Ruder zu laufen drohte und habe dann immer wieder eine Fastenphase eingelegt und bin der Meinung, dass das unter gesundheitsprophylaktischen Aspekten und auch sonst wie das Beste ist, was man sich antun kann.
Ja, das glaube ich schon. Das wird ja auch vielfach bestätigt. Ich könnte mir vorstellen, dass man der Typ dafür sein muss. Das, ich kann es mir für mich nicht vorstellen, weil ich bei der kleinsten Unterzuckerung schon... Wow, weil mich die Kräfte verlassen, weil ich Geräusche mache und weil ich mich schlecht fühle, richtig kraftlos. Ja. Ich habe das mal versucht und nochmal versucht, ich kann es nicht. Aber wenn man das kann, empfindest du richtig Freude daran oder ist das auch für dich als weltbestem Fastener eine Art von Qual?
Das ist tatsächlich relativ oft unterschiedlich. Also sagen wir mal so, mein Körper ist dran gewöhnt, deswegen kann ich von heute auf morgen umschalten. Ich bereite mich ja auch, ich weiß ja mal schon ungefähr einen Monat vorher oder drei Wochen vorher, wann ich das vorhabe.
Also du hast jetzt nicht so wöchentliche Fasten?
Nee. Ich mach denn so, das letzte Mal habe ich jetzt gemacht, ich habe im Februar habe ich 17 Tage gemacht und dann habe ich noch einmal 4 Tage gemacht. Und also mein Körper schaltet relativ schnell um und wenn ich ganz großes Glück habe, dann habe ich vielleicht erst das erste Mal nach 8 oder 9 Tagen so ein Hungergefühl. So, das kommt und dann weiß man aber auch mal, wenn die meisten, also ich als alter Fastenhase kann nur drüber schmunzeln, wenn Leute sagen, sie hätten Hunger. Die meisten Leute haben nämlich allenfalls Appetit. Und also der Unterschied zwischen so, das ist ja ganz ungewöhnlich, also in der Evolution, dass man jetzt so oft man will, jede Speise zur Verfügung steht. Das, also sozusagen dieses eher, dass man längere Zeit keine Nahrung zur Verfügung, das ist ja eigentlich dem Menschen viel gemäßer. Und die Evolution läuft ja nicht, das ist ja, haben wir ja eigentlich erst seit Ende des Zweiten Weltkriegs, dieses Überangebot und diese damit einhergehenden schrecklichen Begleiterscheinungen wie Adipositas und das, was man gemeinhin so als Zivilisationskrankheiten bezeichnet. Und
aber 17 Tage kein Mammut und keine Beeren und keine Pilze und keine Nüsse.
Das kommt durchaus vor. Auch der Körper ist ja von einer sagenhaften Anpassungsfähigkeit geradezu. Und man kann sich extrem gut dran gewöhnen.
Also wie gehst du rein und wie gehst du wieder raus aus diesem Fasten, damit es auch nicht diesen mein Magen fängt gerade, aber deiner knurrt auch schon die ganze Zeit.
Nee,
liegt das da?
Nee, das,
ich glaube, es ist der Käsekuchen.
Und der Diätkäsekuchen.
Also wie gehst du aus diesem Fasten wieder raus?
Es wird ja immer gesagt, es wird vorgeschlagen in den Fastenbüchern, mit einem Apfel anzufangen, am besten gedünstet und so. Und das reicht denn auch, dann ist man ja satt, weil man ja bei der Magen sich verkleinert. Das ist alles Quatsch. Natürlich hat der Körper den Impuls, wenn er dann wieder was bekommt, so viel in sich reinzustopfen, wie es nur irgendwie geht. Und es bedarf schon einer gewaltigen Disziplin, dem zu widerstehen, weil man ja weiß, dann geht es einem schlecht. So. Und dann so.
Und dann nimmt man, also wir müssen jetzt hier nicht übers Zunehmen oder Abnehmen sprechen, aber es ist natürlich auch ein Effekt. Es gibt Leute, die fasten, um abzunehmen. Es gibt Leute, die fasten, um zu entgiften, um gesund zu werden. Aber hast du so ein zweites Set Klamotten? Hast du so, ich meine, wenn man 17 Tage nicht isst, dann nimmt man mindestens 4 Kilo ab, 5 Kilo wahrscheinlich. Manche Menschen sogar mehr.
Man kann sagen, so Faustregel ist immer ein Pfund am Tag. So. Am Anfang ist es mehr, was viel Wasser ist und dann am Ende ist es aber sehr wirksam, noch wirksamer, weil es direkt an die Fettreserven geht. Und wenn man das noch begleitet mit ein bisschen Krafttraining, dass das Eiweiß nicht abgebaut wird, da kann man nämlich gegen angehen, indem man jeden Tag ein paar Liegestütze macht oder so. dann sieht man, das ist ein fantastischer Effekt auch, finde ich immer, wenn ich wieder meine schicken Herr von Eden-Anzüge reinpasse. So.
Also das ist schon.
Ja, auch mein Stoffwechsel wird im Alter nicht schneller. So. Und ich habe aber so tolle Sachen, in denen ich auch echt gut aussehe. Und auch selbst wenn es denn so ist, dass ich dieses herrliche Wohlfühlgewicht nur 2-3 Wochen halte, aber in diesen 2-3 Wochen, in denen ich Herr von Eden-Anzüge tragen kann, sind die Mühe wert.
Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik. Entweder oder. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nur beim Fasten dann der grüne Tee?
Genau. Der denn aber auch eine ganz, ganz besonders belebende Wirkung entfaltet, weil man ja auf nüchternen Magen. Und wenn man dann die morgendliche Kanne grünen Tee ist richtig, das ist sorgt für einen ungefähr 2 Stunden anhaltenden Euphorieschub.
Ui.
Ja.
Hast du denn eigentlich so ein Thermometer, mit dem du das, oder bist du inzwischen so ein Profi, dass du ganz genau weißt, wie lange du das Wasser im Wasserkocher lassen musst, bis es so, weiß ich nicht, 85
Grad ist? Ich habe einen Wasserkocher der Marke KitchenAid und dieser Wasserkocher, liebe Betty, ist meines Wissens der einzige Wasserkocher mit einer Temperaturanzeige. Auf jeden Fall kann man diesen Wasserkocher einstellen, zum Beispiel auf 90 Grad. Mhm. Dann mache ich meine morgendlichen Yoga-Übungen und in dieser Zeit ist das Wasser auf 80 Grad abgekühlt und dann kann ich den Tee aufsetzen.
Hat dich eine Frau an Yoga herangeführt?
Nein. Ich habe vor 5 Jahren etwa mit Rocco Schamoni eine damals aus 2 Personen, nämlich aus Rocco und mir bestehende Männer-Yoga-Gruppe ins Leben gerufen, die mittlerweile mehr oder weniger ohne uns existiert.
Entschuldige bitte.
So, und morgens bin ich gezwungen, meine 7 oder 8 Minuten Übung zu machen,
ja,
weil ich ansonsten unter schwersten Rückenproblemen leiden habe. Also das ist eine Notwendigkeit. Abgesehen davon, dass ich mich so dran gewöhnt habe, dass ich mich ohne diese lächerlichen paar Minuten auch nicht gut fühle.
Mhm. Gut. Rotwein oder Weißwein?
Weißwein. Wobei, es ist ja so, dass man im Winter gemeinhin lieber Rotwein trinkt. Wir haben uns im Vorgespräch ja schon über unsere Vorlieben für Kamine verständigt. Und vor dem Kamin zu sitzen im Winter, wenn draußen der Schnee fällt und dann ein Glas Rotwein.
Banane oder Zitrone?
Zitrone aufgrund meiner Vorliebe für den Abrieb. Nicht, also Banane, nee, das finde ich fast ein bisschen
anbiedernd?
Ja, also so eine Banane pur zu essen, finde ich, würde ich auf die Idee wirklich kommen. Ich finde eine Banane als integraler Bestandteil eines Obstsalates sehr gut. Ja. Aber es bedarf eines Korrektivs von, sagen wir mal, Ananas und Erdbeeren oder sowas.
Apfel ist der Gegenspieler bei so einem Obstsalat, weil den Apfel und die Banane, da sind sie wirklich gut, da sind sie so auf Augenhöhe, würde ich sagen.
Genau.
Ne? Genau. Was hast denn du für eine Reibe, wenn du so oft von Abrieb sprichst?
Ja, ich hab eine ganz normale Vierkantreibe und dann habe ich aber noch einen Zestenschaber.
Das ist der letzte heiße Scheiß, ne? Das hat man inzwischen in jeder modernen Küche offenbar.
Ja, ich kann nur sagen, dass dieser Zestenschaber, diese Zestenreibe, wirklich hervorragende Dienste leistet. Mhm. Also das ist viel, viel einfacher, Zitronenabrieb herzustellen. Und das lohnt sich schon. Und das ist ja keine kostspielige oder große Anschaffung.
Müsli oder Haferflocken?
Ich habe beides länger nicht gegessen und liebäugle aber mit der Idee, mir mal wieder Haferflocken zu machen, weil das nämlich ähnlich wie gehackte Stippe integraler Bestandteil meiner Kinder- und Jugendernährung war. Das gab's immer morgens. Haferflocken mit einem Butterkern.
Ach.
Ja, das war so die.
Mit Butterkern? Ich dachte jetzt so mit Kakao zum Beispiel. Nee, mit Kakaopulver.
Das kennen wir nicht bei uns.
Das gab's nicht.
Nee. Es gab so Haferflocken mit Milch, meine ich, und dazu dann wurde so flüssige Butter drüber gestreut.
Walnüsse oder Erdnüsse?
Erdnüsse.
Gesalzen? Ja, wahrscheinlich schon. Und haust du die dann auch weg? Du guckst ja noch linear Fernsehen, heißt es. Ist das so ein Klassiker, Fernsehnüsse?
Nee, eigentlich nicht. Das verkneife ich mir. Also, ich habe tatsächlich immer ein bisschen Studentenfutter zu Hause und kaufe mir aus guten Gründen keine Süßigkeiten, auch kein Eis oder so, Weil man weiß ja, was passiert.
Wenn man es hat, isst man es auch.
Ja, genau. Und wenn man es nicht hat, dann kommt ja kein Mensch ernsthaft auf die Idee, nochmal zur Tankstelle oder zum Kiosk runterzugehen. Abgesehen davon, dass ich im 5. Stock lebe, ohne Fahrstuhl. Das
auf 63 Quadratmetern gerade mal.
Auf 63 ja. Quadratmetern ohne Fahrstuhl. Das Haus ist renovierungsbedürftig. Und hat keine Dachrinne.
Und kein Strom. Aber das ist egal.
Du siehst, nee, deswegen habe ich ja Kamin.
Ja, ja. Du. Lakritz oder Weingummi?
Weingummi. Ich habe mir bei meinem letzten Lakritz-Experiment habe ich mir eine Krone aus dem Zahn gezogen. Scheiße. Oh, das war furchtbar.
Aber dann war die eh schon locker, oder?
Das weiß ich nicht so genau, aber ich habe zumindest sie nicht runtergeschluckt, sondern konnte es damit zum Zahnarzt gehen und da hat sie mir in einem beherzten, einsekündigen Eingriff wieder eingesetzt.
Das kennen wir ja früher noch, dass die jüngeren Hörerinnen und Hörer werden es nicht kennen, Amalgamfüllungen, die man sich mit so einem Kaugummi oder anderen auch eben so einen Kram rausgezogen hat. Dieser Schmerz in dem Moment, wenn das so rausging, wenn das so rausgezogen wurde.
Man macht es gar nicht.
Man möchte sich gar nicht dran erinnern. Du hast völlig recht. Also Weingummi wäre es. Wenn du was isst.
Wenn ich denn was esse.
Grieche oder Italiener?
Früher Grieche, heute Italiener. Grieche war früher zum einen irgendwie das nächste, am nächsten liegende Restaurant und irgendwie diese Konzentration an Ungesunden und Fett und Tzatziki und Mafrodaphne-Wein, was man sich ja gar nicht mehr vorstellen kann.
Kenn ich
das
gar nicht.
Das war das Größte, das war so ein Likörwein. Aha. Fast schon so wie Port oder Sherry.
Wow, okay. Weißbrot oder Schwarzbrot?
Tja, Schwarzbrot schmeckt besser, aber irgendwie, ich esse doch öfter Weißbrot leider.
Ja. Butter oder Frischkäse?
Butter.
Reis oder Nudeln?
Nudeln? Stimmt das überhaupt? Ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen zu antworten und könnte diese Frage jetzt nicht rein gewissens
okay, komm.
Antworten.
Kartoffeln oder Nudeln?
Kartoffeln. Ich habe wirklich, das muss ich kurz sagen, was ich jetzt für mich wieder entdeckt habe, ist ein Gericht, was ich bestimmt 30 Jahre nicht gemacht habe und was praktisch vollwertig ist, und zwar Kartoffelgratin.
Oh, lecker.
Das ist so super, und zwar, wenn man unten mit der Vierkantreibe die Kartoffeln wirklich ganz, ganz dünn dingst.
Schneidet,
so ist das richtige Wort. Und dann Muskat, Pfeffer, Salz und, was sich bewährt hat, eine ganze Schicht Salbei.
Ui,
ja,
Salbei.
Ja, Salbei. Man kann aber auch natürlich Rosmarin nehmen, der Klassiker. Also ich bin auf Salbei gekommen, weiß ich auch nicht. Generell frische Kräuter ist ja auch ein, wie neben Zitronenabrieb, auch ein großes Geheimnis.
Frikadelle oder Falafel?
Frikadelle. Ich habe schon so viele schöne Frikadellen gegessen und ich schaffe den Sprung in die Welt der Falafel. Ich kann es nicht.
Nein, hör auf, komm, mach's dir nicht schwerer als
eben.
So. Erdbeeren oder Himbeeren?
Erdbeeren.
Joghurt oder Pudding?
Joghurt.
Schokolade oder Chips?
Schokolade.
Wieso hat deine Stimme so ein... Was ist da passiert?
Ja, das ist der Leidensdruck erhöht sich. Aber das habe ich zum Beispiel, muss ich sagen, man sagt ja immer, die Leute, die machen denn so eine Tüte Chips auf und den können die nicht aufhören.
Und du kannst
bevor diese, ich finde den Geschmack von Chips tatsächlich so nach zwei kleinen Handvoll, finde ich den penetrant. Ich muss da aufhören, das schmeckt mir einfach nicht mehr.
Ach,
das ist so ähnlich wie Aperol Spritz. Mhm. Das erste Glas schmeckt wirklich immer ganz toll und spätestens am dritten Glas ist es widerlich. Das ist auch bei Bier so. Also es gibt ja Leute, die können irgendwie 8 halbe trinken oder sowas. Ich finde auch, das erste Bier schmeckt meistens ganz toll und ab dem dritten ist es, bekommt es was Penetrantes.
Bei was bist du denn maßlos?
Bei gar nichts, glaube ich.
Fisch oder Fleisch?
Doch, aber das
was?
Ist...
Ach so,
nee, jetzt. Das ist jetzt aber, das fällt in einen anderen Bereich, nämlich in den Bereich des Automatenspiels. Ich bin ein begeisterter Casino-Besucher, geht im Moment ja nicht und Online-Casino mag ich nicht. Aber da vor dem Automaten sitzen, da kenne ich keine Grenzen.
Mhm.
Ja. Und dazu Wodka und Bier.
Mhm.
Und Wasabi-Nüsse. Das ist der Inbegriff von großem Glück.
Oh ja, okay, ich verstehe.
Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
Welche Küchenanschaffung, kann auch ein Geschenk gewesen sein, war in deinem Leben komplett überflüssig, sodass du sie entweder versteckt hast, sie ist im Keller, sie ist auf dem Dachboden?
Tatsächlich habe ich jetzt in dem vergangenen Jahr habe ich mir ein paar Sachen angeschafft, die im Küchenkontext, die nach einmaliger Benutzung leider schon wieder weggestellt wurden. Und dazu zählt eine Heißluftfritteuse. Da habe ich dann mal so, ist ja nur sehr reduziert, was man damit machen kann. Ich habe mal einmal ein ganzes Hähnchen darin zubereitet. Es hat auch sehr gut geschmeckt, hat auch total gut geklappt. Aber es war eine derartige Putzarbeit hinterher, diese verschiedenen Komponenten zu reinigen, dass das Quatsch ist. Und irgendwie für vieles, da habe ich mir auch, was eigentlich ganz toll ist, das würde ich jetzt auch immer mal wieder benutzen, aber auch, jetzt habe ich es auch schon wieder weggetan, einen Kontaktgrill und einen Reiskocher. Das schmeckt auch ganz toll, da kann man diesen Reis auf crispy Art und so weiter und Sushi-Style zubereiten. Aber der gute alte Kochbeutel hat sich dann doch durchgesetzt. Das sind so Sachen, die probiert man aus und man merkt, setzt sich das durch oder nicht? In dem Fall hat es sich nicht durchgesetzt.
Ja. Verschenkst du die Geräte, die du nicht benutzt?
Wenn sich jemand haben wollte, würde ich das sofort machen.
Wir können ja gleich mal über diese Heißluftfritteuse sprechen.
Okay. Die ist hoch, gut und hochwertig.
Und zum Schluss das Dessert.
Gut, wir sind am Ende. Wäre dies jetzt hier ein gemeinsames Essen gewesen? Wie würdest du es beschließen? Würdest du Kaffee, Schnaps, Dessert, Käseplatte, wenn du es dir aussuchen könntest?
Ganz klare Antwort, Schnaps.
Was für ein Schnaps?
Ich bin großer Freund von hochwertigen Obstbränden. Und zwar, mein Lieblingsbrand ist Himbeer. Habe ich mal entdeckt.
Himbeergeist oder
Himbeer, was? Himbeerbrand. Ich kann den Unterschied zwischen Geist und Brand, kann ich jetzt gar nicht genau beschreiben. Und tatsächlich auch sehr gut mit meiner norddeutschen Herkunft zusammenhängend Aquavit. Also diesen eiskalten Aquavit oder auch einen Wodka. Alles, was so braun ist, also Whisky und Brandy und sowas, tatsächlich nicht so gerne.
Du würdest einen Schnaps mit oder ohne Espresso, Kaffee, Café au lait, Cappuccino?
Kaffee am Morgen,
aber
Schnaps
nicht
am Abend.
Okay.
So.
Ich freue mich sehr über das Gespräch, jetzt, das wir gleich führen über die Heißluft,
die Privatgespräche über die Heißluftwelt.
Bin ja sehr gespannt. Wenn ich die kriegen sollte und ich benutze sie nicht, werde ich sie weiter verschenken an einen meiner nächsten Gesprächspartner.
Also ich kann dir hier vor versammelten Mikrofonen zusichern, kannst sie, würdest sie dir schenken. Du müsstest sie allerdings abholen.
Selbst reinigen.
Nee, die ist ganz sauber.
Okay, also, ich muss 5 Stockwerke hoch. Ja, es ist ja ein sehr...
Ist ja wohl nicht so das Problem.
Nein, ich habe eine super Kondition. Eben. Absolut. Okay, also ich danke dir schon jetzt und natürlich am meisten für die Zeit, die du dir jetzt hier für uns alle genommen hast.
Das habe ich doch gern gemacht. Ich habe Zeit im Überfluss tatsächlich. Ich habe kaum Termine. Ich sitze zu Hause und auch für mich gilt es, 24 Stunden zu füllen. Und wenn ich mal so eingeladen werde, ist das eine willkommene Abwechslung.
Okay.
Und dann mit seiner geistreichen Gesprächspartnerin. Das ist doch ein Vergnügen auf allen Ebenen.
Danke. Wir sind schon durch. Wir nehmen schon längst nicht mehr auf. Vielen herzlichen Dank.
Diese Episode wurde unterstützt von Dr. Oetker.
Toast dabei ist eine Studio Bummens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Jetzt neu und brandaktuell. Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett. Keep on pumping the shit, 'cause it's shit for the heads.
Heinz Strunk im Gespräch mit
Heinzer. Wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv.
Diskursiv.
Aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion Panflöten gegen die Pandemie?
Oder Neues von den Wollnys. Silvias geilste Sprüche. Ich drehe am Kabel. Ich könnte liederweise Sandfarbe saufen.
Hot Gossip. Wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft.
Außerdem wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design.
Beispiel: Pessimisten stehen im Regen. Optimisten duschen unter den Wolken.
Oder eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen.
Einen habe ich noch in Kasso. Sei du selbst, aber sprich nicht drüber. Und, oder. Bock drauf?
Welcome to my castle, because today is Judgment Day and you will get a total package.
Fenster auf Kipp, wir sorgen für Durchzug.
Fenster auf Kipp, die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer. Jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Check it out, Buddies!